Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Heute mit der Schlange Satans, einer Horde Zombies und die Siedler von Catan in der Dystopie-Edition. Außerdem mit dabei natürlich meine besten, schönsten und untotesten Mitpodcasterinnen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon dabei aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü, und was wären wir ohne ihn? Der Graf aus Münster, Robin.
Hallihallöchen. Ja, mit diesen schönen Worten kommen wir direkt zu unserem Nachrichtenblock, der heute etwas kurz gehalten wird, dafür aber auch ein extra Buch enthält. Oh, da freuen sich alle.
Ganz genau. Wir machen heute was Aktuelles. Gutes machen wir immer, aber heute machen wir was zur aktuellen Weltpolitik. Also wir werden einen Roman nachher vorstellen, der sich mit den Auswirkungen von Krieg auf Menschen befasst. Wir werden einen Roman vorstellen, der sich mit autoritären Systemen und Kontrolle befasst. Zwischendrin keine Angst, nicht, dass ihr denkt, das wird hier alles zu ernst. Haben wir als Pausenclowns auch ein paar Zombies engagiert. Also es wird auch richtig lustig mit papierstauesken Horrorelementen. Aber bevor wir zu diesen fiktionalen Werken kommen, wird Annika uns nun ein Sachbuch vorstellen, welches sich mit dem besten Freund von Donald Trump befasst. Wer das wohl sein mag, Annika, let's go.
Ah, da kommt das, ja. Satan am Anfang her.
Eigentlich nicht, aber passt auch, Robin.
Ja, es ist genau wie Maike sagt. Wir stellen natürlich immer gerne so ein bisschen das aktuelle Weltgeschehen in Zusammenhang mit der Literatur, beziehungsweise Literatur kann uns viel erklären und so auch hier bei dem vorliegenden Buch, das wir aus aktuellem Anlass ins Programm genommen haben, und zwar Putins Krieg gegen die Frauen. Das ist der sogenannte Best Buddy, oder was heißt sogenannt? Das ist der Best Buddy, von dem Maike gerade sprach. Und das ist ein Sachbuch von Sophie Oksanen. Sophie Oksanen, der Name ist hier schon häufiger im Podcast gefallen. Wir wissen, die schreibt richtig gute Romane. Hört noch mal rein in Folge 188, da haben wir Hundepark vorgestellt. Und Sophie Oksanen ist auch politisch sehr aktiv und sehr engagiert. Das sieht man auch in ihren ausführlichen Nachworten oder auch auf dem, was sie so auf Social Media teilt. Und hier dieses Buch ist also eine Sammlung verschiedener Essays, wo es ja zum einen titelmäßig um Putins Krieg gegen die Frauen geht. Also diesen Titel hält das Buch sehr, sehr, sehr gut, aber es bietet noch sehr viel mehr. Das ist vielleicht, möchte ich gleich mal vorausschicken, die einzige kleine Kritik, die ich an diesem Werk habe, dass der Titel vielleicht das Thema ein wenig zu klein fasst, aber es ist natürlich ein großes Thema. Also es geht hier wirklich sehr, sehr viel darum, wie Frauenhass und Gewalt gegen Frauen und andere Minderheiten Putins Kriegstaktik untermauert. Da kann man ja schon mal sich drüber Gedanken machen, was es bedeutet, wenn also sehr, sehr viele Frauen eines Volkes vergewaltigt werden. Sex wird dadurch zum Trauma. Die Frauen möchten vielleicht gar keinen Sex mehr haben. Das heißt, es wird irgendwann weniger Kinder geben. Auch so kann man ein Volk sozusagen langsam ausbluten lassen. Aber es geht natürlich auch um das ganz große Thema strukturelle, systematische Misogynie in faschistischen und autoritären Regimen. An dieser Stelle wieder mal ein Shoutout, wie sollte es anders sein, an Klaus Teweleit und Männerfantasien. Also alles, was wir da in diesem Grundlagenwerk gelernt haben, spiegelt sich hier auch wieder, wie Frauenhass eingesetzt wird, um Demokratien über Generationen hinweg zu schwächen. Aber, das habe ich eingangs schon gesagt, Sophie Oksanen packt hier noch ganz viele diverse andere Themen mit rein in dieses Buch, die uns Lesenden einen wirklich exzellenten Hintergrund geben, um die Politik und Gesellschaft Russlands und somit auch die Hintergründe und in Anführungszeichen Erklärungen von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine besser zu verstehen. Man hört das ja immer mal wieder, dass es heißt, Putin möchte die Gebiete von Nazis befreien. Dazu muss man verstehen, dass in Russland ganz platt gesagt alle, die nicht russisch sind, automatisch Nazis sind, weil im Kreml halt viel diese Idee vorherrscht, dass Nationalsozialismus und Faschismus sich von Generation zu Generation vererben, vor allem in Gebieten, die nach Ansicht Russlands Kolonien sind. Und Kolonien, das ist das nächste große Stichwort, denn Sophie Oksanen, sie sagt, sie schreibt aus postkolonialer Sicht. Das ist sehr, sehr interessant. Sie ist ja Tochter einer Estin und eines Finnen. Sie hat also schon in ihrer Jugend und Kindheit viele Sommer bei ihrer Großmutter in der damaligen Sowjetrepublik Estland verbracht. Ein Volk, ein Land, eine Kultur, die zu dieser Zeit einfach nicht sein durften als Teil der großen Sowjetrepublik. Sophie Oksanen hat also nicht nur ganz wunderbar recherchierte Infos, also auch die Fußnoten und das weiterführende Literaturverzeichnis sind hier sehr zu empfehlen, sondern nutzt auch ihre eigenen Erfahrungen, um die Parallelen zum aktuellen Krieg aufzuzeigen. Die russische Seite, die immer wieder straffrei davonkommt, also man kann sich das ja mal überlegen, es gab keine Revolution wie damals in Frankreich, es gab keine Aufarbeitung des Stalin-Terrors oder anderer Dinge, also auch Sachen, die wir hier in Deutschland, da kann man natürlich immer noch sagen, das kann besser sein, was wir hier aufgearbeitet haben oder nicht, aber in Russland hat es das halt gar nicht gegeben. Die Bevölkerung quasi seit hunderten Jahren mehr oder weniger komplett Gehirn gewaschen, weil halt das ganze System von der Schulbildung bis zur Gesellschaft dahinter steht und sich die Menschen dort einfach nicht vorstellen können, dass andere zum Beispiel ohne Bezahlung demonstrieren gehen. Einfach mal so, um sich vielleicht ja, ihrer Rechte zu vergewissern. In Russland sind das dann alles Verschwörungen westlicher Imperialisten und das wird alles und alles über Generationen hinweg gelernt und gelebt. Und ja, das erklärt wirklich viel, wenn man heutzutage die Nachrichten guckt und sich die Frage stellt, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Lest dieses Buch, da habt ihr wirklich diesen ganzen tollen Hintergrund. Und was auch noch sehr, sehr interessant ist, ganz modern natürlich, ist ein Aspekt, der hier auch sehr gut aufgearbeitet ist. Das ist der Fokus auf Russlands digitale Attacken. Aus den gleichen Gründen natürlich und dem gleichen Zweck. Auch hier hat Sophie Oksan ganz toll recherchiert und zitiert viele Beispiele, in denen digitale russische Interventionen, Stichwort Fake News, Kampagnen, Trolle, demokratische Prozesse beeinflusst haben, also Wahlen zum Beispiel. Vieles davon wurde erst Jahre später bekannt und meist kaum beachtet, weil natürlich überall in der Welt ständig andere schlimme Dinge passieren. Da ist es wirklich ganz interessant, das hier nochmal so gebündelt nachzulesen. Also da werde ich selbst auch nochmal in die Literaturverzeichnisse reinschauen und das eine oder andere nachrecherchieren. Das ist wirklich ein Buch, muss ich sagen. Wir lesen ja viele Sachbücher hier bei uns im Podcast, das wisst ihr. Wir stellen auch viele vor. Wir sind immer dran am aktuellen politischen Geschehen. Das ist hier wirklich, würde ich sagen, Putins Krieg gegen die Frauen von Sophie Oksan. Also ein echtes, aktuelles Grundlagenwerk, das halt aus der Geschichte heraus erklärt, nicht nur, wie es so weit kommen konnte, wie es heute ist, sondern warum diese ganze Situation auch so vertrackt ist. Seien es die Friedensverhandlungen in Anführungszeichen oder halt die Frage, wie kann das überhaupt schon so lange gehen? Wieso darf in Russland nicht vom Krieg gesprochen werden? Oder wieso spricht auch einfach keiner vom Krieg? Also warum nehmen große Teile der Bevölkerung das so hin? Das ist hier ein augenöffnendes Buch, natürlich trotzdem erschreckend, aber es erklärt sehr, sehr viel. Von daher eine absolute und ganz, ganz wichtige und dringende Leseempfehlung. Holt euch Sophie Oksan, Putins Krieg gegen die Frauen und versteht endlich mehr, warum Putin und Donald Trump so gute Freunde sind. Oh Mann. Ist das traurig. Aber
dieses Bromance aus der Hölle. Ja, Annika, erstmal tausend Dank für diese Zusammenfassung. Ich finde es nicht nur wichtig, wir mokieren uns ja immer über die wichtigen Bücher, die ihre gesamte Legitimation aus der Bedeutung des Themas ziehen. Aber das Ding bei Oksan ist ja, das ist nicht nur profund recherchiert und timely, sondern auch immer hervorragend geschrieben.
Ja.
Und das sind einfach Bücher, die sich lohnen, weil sie die bedeutenden Themen ästhetisch anspruchsvoll und intellektuell tiefschürfend darstellen. Und das ist, was wir hier schätzen, wenn es um Sachbücher geht. Leute, wir müssen noch mehr Sachbücher machen, finde ich.
Das ist immer eine gute Idee. Kannst du nie was falsch machen.
Ja. Oh, aber bevor wir hier in den Hauptteil gehen, möchte ich noch eine Sache einwerfen, die wir nicht vergessen dürfen. Denken wir mal kurz gemeinsam zurück an Folge 284. Versetzen wir uns kurz in unsere alten Ichs rein. Erinnert ihr euch, wir sprachen über den Booker Prize 2023. Wisst ihr noch, Sellemolz?
Damals, ja. Oh.
Wir waren noch jünger. Haar. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Robin, wir waren noch jünger und noch schöner. Kann man sich kaum vorstellen. Wir sprachen unter anderem über Sarah Bernsteins Study for Obedience, das wir sehr kontrovers diskutiert haben und das wir auch für ein besonders geeignetes Buch hielten, um es mit anderen zu besprechen. Es ist jetzt auf Deutsch erschienen. Übung in Gehorsam heißt es. Im Verlag Wagenbach nun erhältlich. Das wollen wir hier nicht verschweigen.
Solche Informationen sind immer wichtig. Dann lass uns doch mal zum Buch von Maike kommen, die jetzt einen Autor mit hat, den wir hier schon richtig abgefeiert haben mit seinem neuen Buch. Und ob wir das auch so abfeiern, das erzählt uns Maike jetzt. Und um wen es sich handelt und um welches Buch, das erzählt sie euch jetzt.
Ja, Annika hatte eben eine finnisch-estnische Schriftstellerin im Gepäck. Ich komme jetzt mit einem finnisch-kosovarischen Autor um die Ecke. Ein Autor, der uns hier die Gelegenheit gibt, uns als den konsequenten Podcast zu positionieren. Denn wir feiern einfach alle seine Bücher ab, weil sie alle unfassbar gut sind. 4 Romane hat er schon geschrieben. Paitim Statovci. Alle wurden von Kritik und Lesenden in aller Welt gefeiert. Wir hatten die ersten beiden, die auf Deutsch erschienen sind, schon hier im Programm. Meine Katze Jugoslawien und Grenzgänge. Meine Katze Jugoslawien hat kürzlich erst für die deutsche Übersetzung den Internationalen Literaturpreis gewonnen. Sein neuester Roman, bislang nur auf Finnisch erhältlich, hat übrigens auch kürzlich den Finlandia-Preis gewonnen. Das ist der wohl renommierteste Preis für Literatur in Finnland. Wir reden jetzt aber über Bolla, denn das ist das Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist, hat natürlich auch den Finlandia-Preis gewonnen. Ich glaube, Paitim Statovci muss bei sich daheim in Helsinki anbauen, um diese ganzen Literaturpreise irgendwie unterzukriegen und womit mit Recht. Worum geht's in Bolla? Die Jugoslawienkriege, die Suche nach Identität und Zugehörigkeit, das Überschreiten von Grenzen, das sind Themen, die sind immer zentral für Paitim Statovci. Der wurde im Kosovo als Sohn albanischer Eltern geboren und floh mit seiner Familie nach Finnland, als er 2 Jahre alt war. In Bolla geht es um ein junges Paar in Pristina, das durch die Jugoslawienkriege jäh getrennt wird. Der 22-jährige Asim, der von einer Karriere als Schriftsteller träumt, verliebt sich in Miloš, ein Medizinstudent. Und einen Sommer lang leben die beiden heimlich ihre verbotene Beziehung. Die beiden Männer sind schwul, klar, das ist natürlich geächtet in der dortigen Gesellschaft zu der Zeit. Und außerdem sind sie auch noch Angehörige unterschiedlicher Volksgruppen, denn Asim ist Albaner, Miloš ist Serbe. Schließlich beendet der Krieg ihre Liaison. Asim flüchtet mit seiner Ehefrau und seinen Kindern ins Exil, während Miloš Soldat wird. Ein unglaublich fantastisches, komplexes Buch. Gerne projiziert man, deswegen habe ich eingangs auch kurz über Paitim und seinen biografischen Hintergrund gesprochen, projiziert man die Romane von Statovci auf den Autor, was der übrigens sehr amüsant findet, weil er sich halt immer fragt, woher denken denn die Leute zu wissen, wer ich bin? Die kennen mich doch alle gar nicht. Er möchte sich aber von solchen verkürzten Auffassung von Literatur überhaupt nicht aufhalten lassen. Das ist natürlich sehr interessant, über die Wirkung und die Autofiktionalität und all sowas zu sprechen, gerade weil Autofiktion jetzt Trend ist. Und Paitim ist da aber sehr kritisch und möchte, dass seine Literatur als viel größer gesehen wird, als eine Abbildung seiner eigenen Biografie. Woher weiß ich das? Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir das erzählt. Hört selbst.
When you grow up in the middle of number of different languages, religions, cultures, people who are very different from one another, none of them necessarily feel your own. So the idea of like a clear national, sexual or ethnic or any identity at all, it doesn't really sit that well with some of the artistic goals that I have and some of the premises of my work.
Also Paitim hat in unserem Gespräch gesagt, dass die Vorstellung, dass sie Identität, ich übersetze das jetzt frei, ihr habt es ja gerade auf Englisch gehört, ein Monolith ist, also dass es irgendwie eine klare Identität gibt, dass er sich dem nicht anschließen kann, insbesondere als eine Person, die halt selbst ihre Identität immer als fragmentarisch durch die eigene Biografie wahrgenommen hat. Und es steht auch gegen die Vorstellung, die er hat von seiner Kunst und den Voraussetzungen, unter denen seine Kunst entsteht. Bolla wechselt zwischen den Perspektiven der beiden Männer hin und her, also von Asim und Miloš, und die nichtlineare Erzählung springt im Zeitraum zwischen 1995 und 2004 immer hin und her. Es erzählt ihre individuellen Geschichten über verlorene Liebe, Krieg, Homophobie. Und wie eben die Erfahrungen ihre Leben beeinflussen und überschatten. Wie aber bei Statovci üblich, wie bereits erwähnt, ist er ja ein sehr komplex schreibender psychologischer Autor, sind diese Protagonisten nicht nur Spielfiguren, nicht nur Opfer, sondern haben fragmentarische, komplexe Identitäten. Wir haben da Asim, der in ein unbekanntes Land flieht, der eine Scheinehe führt, der seine Familie immer wieder bestraft für seine eigene Wut und Hilflosigkeit schließlich für ein Verbrechen im Gefängnis landet. Und im zweiten Erzählstrang haben wir Miloš, diese Erzählung seiner Geschichte. Die erfahren wir nur durch Tagebucheinträge im Jahr 2000 bis 2002. Und wir haben nur Zugang zu den Einträgen, die Asim liest. Also auch hier wissen wir nicht, was wird genau weggelassen, was wird uns verschwiegen. Die Einträge sind sehr lyrisch, sehr poetisch. Es ist ein Mosaik über Menschen, die in einer komplexen Lage aufwachsen, die aus sehr unterschiedlichen Quellen ihre Identität speisen, die dann aber auch immer weiter erschüttert wird durch die traumatischen Erfahrungen, die sie machen. Dieser Schrecken, der zeigt sich in den kurzen, halluzinatorischen, klaustrophobischen Kapiteln. Wir sehen da einen Mann, der auseinanderfällt mit Miloš und Asim, den aufstrebenden Schriftsteller, der ein ganz düsteres und dunkles Geständnis verfasst, es uns Lesende herausfordert. Es geht um Scham, Selbstverleugnung. Es geht darum, dass Asim sehr stark abgetrennt ist von seinen eigenen Emotionen. Und Paitim Statovci sagte mir, er war fasziniert selbst von der Figur des Asim und wollte dem auf den Grund gehen, warum dieser Mann sich so verhält und diese Entscheidung trifft.
The protagonist, Arsim, he never really manages to grab hold of his emotions and look at himself in the mirror and accept that he is living his life as a closeted homosexual. There's no language or that backs him up, no cultural setting, he has no examples in life for an existence like his. There's no room for this kind of awareness in his head, because he just doesn't have the luxury of living in a world of acceptance. And I think it's important to write stories of those, you know, who don't have this luxury, those who don't make it, those who don't grow to be anything, those who, you know, get hurt and never heal, those who, you know, remain bitter and sad until the very end of their lives. Because I think that life often ends without, you know, the dreams coming true. There's not necessarily an atonement or a catharsis or healing that comes with suffering and trauma.
Also Paitim erklärt über Asim, dass dieser nie in der Lage war, in den Spiegel zu schauen, zu akzeptieren, dass er sein Leben lebt als homosexueller Mann, der seine Sexualität verheimlicht, und dass dies damit zusammenhängt, dass es in seinem Leben nicht nur keine Akzeptanz für seine sexuelle Orientierung gibt in der Gesellschaft, in der er lebt, sondern auch, dass es keine Vorbilder gibt für das, was er durchmacht, dass er sich irgendwo anders sieht. Und Paitim sagt auch, dass es eine Wahrheit des Lebens ist, dass eben Traumata und schlimme Erfahrungen nicht immer zu einem Wachstum und zu einer Befreiung und zu einer Überwindung führen, sondern vielleicht auch zu Bitterkeit und Verzweiflung, und dass manche Menschen über diese Traumata nie hinwegkommen und keine Katharsis erleben können. Das fand ich sehr, sehr spannend. Wir haben da auch noch länger drüber gesprochen, was das zum Beispiel auch heißt für die Opfer von Kriegen oder allgemein für die Opfer von Gewaltverbrechen. Wer ist ein akzeptables Opfer in den Augen der Gesellschaft? Wie müssen sich Opfer verhalten, um als solche zu gelten? Warum müssen Opfer verzeihen? Sehr spannendes Gespräch. Ihr fragt euch jetzt, dürfen wir das alles hören? Aber selbstverständlich, wir werden das auch komplett noch online stellen, das Gespräch mit Paitim Statovci. Machen wir aber noch kurz hier weiter mit seinem Roman Bola. Was ist dieser Bolla überhaupt? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Das ist in der albanischen Mythologie eine dämonische Schlange, die eben auch in dieser Erzählung immer wieder vorkommt. Und dem albanischen Volksglauben nach öffnet Bolla nur einmal im Jahr die Augen und verschlingt dann jeden Menschen, den dieses Fabelwesen sieht. Da habe ich natürlich mal gefragt, Paitim, wie kommt Bolla in deinen Roman?
In the novel, this creature has a like a metaphorical meaning, as the story is about people who spend their entire lives being afraid and hiding. Arsim, in a way, is hiding from the world, never comes to terms with who he is. Milos is also a mystery. The reader doesn't know how much of his story that is present only in these journal entries is true or not. And also Arsim has the power to choose what he reads from the journal when he gets the journal in his hand. Oyshe, she also decides to remain in the darkness despite being aware of his husband's double life. They all choose to close the door and not open it. They choose to remain inside the mountain where the Bola resides. And very much like the Bola, they don't want to come out. If you are allowed to shine or be free for just one day a year, or in the case of Arsim and Milos, to be happy for just one summer, can that be enough for a lifetime?
Also Paitim erklärt, dass die Protagonisten in seinem Roman sich wie Ebola in dem Berg verstecken und eigentlich nur einmal rauskommen. Also wir haben Arsim, der seine eigene Homosexualität verleugnet und daran zugrunde geht. Wir haben Milos, der seine ganz eigenen Dämonen mit sich herumträgt. Wir spoilern hier jetzt nicht das Ende des Romans. Und wir haben auch die Frau von Arsim, Oyshe, die verleugnet, wie es um ihren Mann steht. Und Paitim sagt, es ist wie diese mysteriöse Kreatur. Sie verstecken sich in ihrem Berg und Arsim und Milos kommen nur einen einzigen Sommer hinaus. Und der Roman stellt dann die Frage, ist es genug, einen einzigen Tag oder einen einzigen Sommer glücklich zu sein für ein ganzes Leben? Paitim Satovci, Ebola, ich bin so beeindruckt von der Konstruktion, das ist jetzt, glaube ich, rübergekommen, wie komplex diese Konstruktion ist, von der psychologischen Tiefe dieser Figuren, die so viele Dimensionen haben. Also man merkt so richtig, die sind wie zerbrochene Spiegel mit ganz, ganz vielen Reflexionen. Es ist unglaublich spannend. Diese Sprache liest man auch für die Schönheit. Und gleichzeitig muss man auch sagen, es ist endlos traurig und brutal. Es ist eben kein Buch, das uns, auch wenn es eine mythologische Figur hat, Märchen darüber erzählt, dass Trauma, Leid und Schmerz immer darin münden, dass am Ende eine Katharsis heraufbesporen wird. Ganz toll, man könnte auch ganz viele Parallelen ziehen zu den Arbeiten, insbesondere, finde ich, von Tijan Zila, aber natürlich auch von Sascha Stanicic, die ja auch beide über die Jugoslawienkriege geschrieben haben. Aber bevor ich jetzt hier weiter das Hohelied singe auf Paitim Satovci, frage ich doch mal Annika, wie hat es dir gefallen?
Also mir hat es auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Erstmal vorweg, Maike, ganz vielen Dank, dass du Paitim hier nochmal bei uns in die Sendung reingeholt hast. Ich habe ja damals auch bei Meine Katze Jugoslawien mitgelesen, war erst ein bisschen skeptisch, weil das war ja noch so ein bisschen magisch, hat mich aus meiner Komfortzone rausgeholt, hat sich aber schon damals total gelohnt. Hier auch jetzt wieder, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es ja ein stringent realistischer Roman ist. Und ich muss auch wirklich sagen, also ja, der drückt so viele richtige Knöpfe, ist aber, genau wie du es schon gesagt hast, auch ein sehr, sehr, sehr trauriges Buch. Also unfassbar berührend, allein schon auf der Plot-Ebene. Also so viel Hoffnungslosigkeit habe ich auch schon selten gelesen in letzter Zeit. Vor allem das letzte Drittel ist extrem schmerzlich. Also das hängt mir immer noch nach. Ich denke immer noch sehr, sehr viel über diese Figuren, über ihre Beziehungen nach, über ihre Lebensentscheidungen. Und das zeigt ja auch, das ist ja das, was gute Literatur machen soll, dass man da also, dass es wirklich im Kopf bleibt. Und das ist bei diesem Buch wirklich der Fall. Also überhaupt kein fröhliches Buch, aber dafür ein sehr, sehr gutes, das sich lohnt. Du hast wirklich schon ganz viel erwähnt und auch die Zitate waren nochmal sehr, sehr erhellend, fand ich. So zwei, drei Themen vielleicht, die mich auch so besonders nochmal angesprochen haben. Das ist ja zum einen dieses ganze Thema Schreiben beziehungsweise Schreiben und Sprache. Also Schreiben ja zum einen durch die verschiedenen Formen, die hier dargeboten werden, die reine Erzählung und natürlich diese Tagebuch beziehungsweise Notizeinträge, die immer wieder dazwischen geschoben sind und auch die Gedanken über das Schreiben. Der Protagonist möchte ja Schriftsteller werden, macht sich da also viel Gedanken, wie man Gedanken zu
Papier bringen kann. Und ich finde, das wird gerade durch diese Doppelung, durch diese Notizen und durch diese Erzählung nochmal auch sehr, sehr schön im Buch selbst wiedergespiegelt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich dieses ganze Thema Sprache, was ja dann auch die verschiedenen Volksgruppen so ein bisschen zusammenbringt. Also es heißt ja im Buch, der Albaner und die Serbe und der Serbe, wenn sie zusammen sich auf Englisch unterhalten, sind sie losgelöst von ihrer Umgebung. Also eine gemeinsame Fremdsprache als Möglichkeit, die triste Umgebung so ein bisschen zu verlassen. Interessant auch, wie das dann wiedergespiegelt wird, nachdem die Familie nach Finnland ausgewandert wird und die Kinder dann ja dort zweisprachig aufwachsen und die Betrachtung, wie diese Zweisprachigkeit dort eher als Belastung gesehen wird. Also von der finnischen Kultur so nach dem Motto, da heißt es nicht, Mensch, ihr könnt zwei Sprachen, das ist ja toll, sondern verstehst du das eigentlich auch? Also diese Gedanken fand ich sehr, sehr erhellend und interessant und die setzt er auch gut um. Genauso, das haben wir gerade eben auch schon im O-Ton gehört, dieses ganze Thema Angst mit seinen vielen Facetten. Also nicht, dass man sich durch dieses Buch durchgruselt, aber man versteht auch diese Angst. Und das erklärt ja dann zum großen Teil, warum diese Figuren in dem Buch teilweise diese Handlung vollziehen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so nachvollziehen kann. Und dann schließt sich auch wieder der Kreis, Maike, das hast du auch schon erwähnt, das Besondere, diese Ambiguitäten, die man aushalten können muss, weil ne, nicht jeder Charakter ist nur einfach der super Gute. Man macht einfach auch Fehler. Das ist menschlich, das liegt in der Natur des Menschen. Und das macht er hier wirklich auch gut. Ich habe mir dazu ein Zitat rausgeschrieben. Ich empfinde Schuld und Glück, sie schließen einander nicht aus. Ich finde, das fasst es wirklich gut zusammen. Ja, du siehst schon, ganz viele Anhaltspunkte, auch auf der Plot-Ebene, in der Umsetzung, das Sprachliche, wie gesagt, wie sich das widerspiegelt. Ich bin wirklich begeistert. Das ist wieder richtig tolle Literatur, die wir hier im Programm haben und Literatur, die wirklich nachhängt. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, ne? Also wer jetzt so fröhliche Bücher lesen will, aber ihr kennt uns mittlerweile, ihr wisst, wir gehen gerne dahin, wo es weh tut. Und das hier ist wirklich sehr, sehr, sehr berührend. Mich hat es total berührt. Boller, gerne mehr davon.
Ach, Annika, ich freue mich, dass dir es auch so gut gefallen hat. Und ich muss auch sagen, das überrascht mich jetzt nicht, weil du bist ja jemand, der sehr stark darauf achtet, dass Figuren gut geschrieben sind. Mhm. Also du bist ja jemand, der wirklich auf den Plot auch schaut und auf das Pacing vom Plot und wie die Figuren wirken. Und ich finde, da brilliert Statovci einfach, weil er hat doch im Interview noch gesagt, ja, das ist halt ein Roman, der liefert keine Identifikationsfiguren oder positive Figuren. Und es stimmt. Aber das macht diesen Roman ja stark, weil es ist genau wie du sagst, also auch Asim, er führt ein Leben, wie Statovci auch zu mir gesagt hat, er führt das Leben, das er nicht will. Und der Roman fragt halt, was macht es mit dir? Aber er entschuldigt es auch nicht, was Asim dann macht. Also nicht so nach dem Motto, ja, konnte ja nichts anders oder er hat ja keine Alternative. Nee, es zeigt halt, wie dieser Mensch, der halt in einer hochkomplexen Gemengelage beeinflusst von allem Möglichen seine Identität gebildet hat, wie diese Identität zerbricht und wie darüber der Mensch komplett zerfällt und Asim ja auch irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, richtig und falsch zu unterscheiden, weil er sein Allerinnerstes verloren hat. Was aber nicht entschuldigt, dass er seiner Familie Gewalt antut und nicht nur der. Und das Ende, da hatten wir, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, zu diesem Podcast nochmal drüber geredet, ist unfassbar traurig. Unfassbar trauriges Ende. Ganz tolles Buch. Ich bin schwer begeistert und hatte auch so viel Spaß, mit dem Autor zu sprechen und freue mich wirklich, wenn wir das hier online stellen. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Ne? Wir sind ja hier die großen Fans und Champions von Paitim Statovci, machen alles von ihm, was irgendwie geht. Nicht aus der Güte unseres Herzens, sondern ganz einfach, weil das fantastische Literatur ist und wir wollen, dass ihr alle da draußen wisst, was es gibt und was super ist und was man sich so reintun kann, um mal richtig starke Literatur zu erleben.
Ja, ich möchte das gerne nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Also die Figurenzeichnung, der Plot, auch mit diesen beiden Handlungssträngen, das ist richtig schön zu sehen, wie das immer mehr zusammenläuft und wie da teilweise auch Figuren, sage ich mal, die so nur so am Rande auftauchen, da gibt sich trotzdem ein gutes Bild.
Also das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit den Kindern, mit der Zweisprachigkeit, da sind nur wenige Absätze, wo es um diese besonderen Herausforderungen der Kinder der ersten Generation, sage ich mal, die in Finnland aufwachsen geht. Aber das schafft er mit so wenigen Worten, so ein präzises Bild zu zeigen, dass sich auch da wieder ganz viel erklärt, was natürlich Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund überall auf der Welt so passiert. Also das, finde ich, macht er wirklich gut. Auch Aische, die Frau, da kann man sich natürlich auch ganz viele Fragen stellen, wieso, weshalb, warum macht die das? Nicht alles kann man erklären, aber man kommt doch zumindest dahinter, wie auch dann im Zusammenspiel dieser verschiedenen Charaktere diese Gewalt auch entstehen kann, obwohl es auch keiner will. Also wirklich genau wie du gesagt hast, sprachlich, Plot, Charaktere, alle Daumen hoch, bitte mehr, bitte, bitte mehr.
Ich habe einen guten Rat an alle Menschen, die diese Ode an Päivi Statovci jetzt gehört haben. Lest doch mal Bola von Päivi Statovci in der sehr guten Übersetzung von Stefan Moster, Grüße gehen raus, erschienen bei unseren FreundInnen vom Luchterhand Verlag. Da kosten 288 Seiten im sehr, sehr schönen Hardcover, wo hinten eine Originalzeichnung des Kindes Päivi Statovci von Bola drin ist. Originalkunst des kleinen Päivi. Kriegt man in der gebundenen Ausgabe für 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 17,99. Außerdem erhältlich Meine Katze Jugoslawien und Grenzgänge. Und die Rechte für das neue Buch sind schon nach Deutschland verkauft. Wir sind gespannt.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe euch jetzt gebannt gelauscht.
So gehört sich das auch.
Und freue jetzt mich hier ein bisschen wieder den Unterhaltungsfaktor da reinzubringen. Nein, war Spaß. Jetzt kommen wir zu den Zombies. Den armlosen, arm dran Zombies. Und zwar zu meinem Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei von Anne de Marcken. Ein abgedrehter und tief philosophischer Zombie-Roman, in dem sich eine namenlose Protagonistin auf die Suche nach ihrem früheren Ich begibt. Die Autorin Anne de Marcken ist Schriftstellerin, Künstlerin und Verlegerin. Sie lebt in Olympia, Washington als Herausgeberin und Verlegerin eines kleinen Verlages. Ihr zweites und hier vorliegendes Buch Es währt für immer und dann ist es vorbei war der Gewinner des Novel Prize 2022 und des Ursula K. Le Guin Prize for Fiction 2024. Ob dieses Buch diese Preise verdient hat, das werden wir jetzt mal herausfinden. Wir kommen mal zum Plot. Im Zentrum der Geschichte steht eine namenlose, untote Protagonistin und Ich-Erzählerin, die ihre Tage im Hotel der Untoten fristet. Sie selbst wohnt dort seit geraumer Zeit, weiß aber auch nicht seit wie lange schon und wie der Name wahrscheinlich schon nicht ganz subtil verraten hat, wohnen in dem Hotel noch weitere Untote bzw. Zombies, die alle einen ganz eigenen Zugang zu ihrem ungewohnten neuen Dasein haben. Keiner der BewohnerInnen kann sich wirklich an sein früheres Leben erinnern, jedoch haben alle so Erinnerungsfragmente, die sie wie einen Schatz hüten, wobei nie so ganz klar ist, ob es sich dabei um ihre eigenen Vortoderinnerungen handelt oder ob diese Überbleibsel aus Büchern oder Filmen sind, vielleicht auch aus den Geschichten, die andere in diesem Hotel erzählen. Das weiß nie jemand so genau. Zudem kennt keiner der BewohnerInnen seinen eigenen Namen, was zu weiteren existenziellen Krisen führt. Auch unsere Protagonistin besitzt diese Erinnerungsfragmente und erinnert sich oft an eine Person zurück, mit der sie zusammengelebt hat und die sie schmerzlich vermisst. Bereits zu Beginn des Romans plagt sie jedoch ein weiteres, viel wichtigeres Problem. Eines Morgens war ihr Arm nämlich nicht mal an der Schulter befestigt und ist nun toter Ballast, von dem sie sich schwer trennen kann. Außerhalb des "Mir können vielleicht einfach Gliedmaßen abfallen"-Themas gibt es noch weitere Probleme, die so ein Zombie-Leben mit vollen kognitiven Fähigkeiten so mit sich bringt. Eines dieser Probleme ist der ständige Hunger, den alle Untoten des Hotels spüren. Eine unstillbare Gier nach menschlichem Fleisch, die kaum Befriedigung verschafft, selbst wenn sie dann gegessen haben und die auch moralisch fragwürdige Komponenten mit sich bringt. Denn sind wir mal ehrlich, wer lässt sich schon freiwillig von so einem Zombie auffressen? Da kann man nicht gerade von Konsens sprechen.
Robin, du weißt nicht, auf was die Leute so stehen.
Ja, no King-Shaming.
No King-Shaming. Ja, kannst du dich noch an unser Buch über den Kannibalen von Rodenburg erinnern? Ich sag's nur.
Ja, das stimmt. Oder diesen Bärenporno. Okay, wir holen jetzt hier nicht wieder alles raus. So, zusammengefasst, unsere Protagonistin ist einsam, vermisst ihre Erinnerungsperson, hat nur noch einen Arm und ist zudem noch ein Zombie. Nun macht sie das, was jeder normal denkende Mensch oder nicht mehr Mensch in dieser Situation tun würde. Sie sammelt eine tote Krähe vom Straßenrand ein, schneidet sich einen Teil ihrer eigenen Eingeweide raus, platziert dort den toten, einbandagierten Vogel und trägt ihn fortan mit sich herum. normaler Dienstag, ne? Was sich hier natürlich etwas drüber anhört, wird vom Roman jedoch emotional und, so lustig sich das auch anhören mag, rational in Szene gesetzt. Dazu komme ich aber gleich später noch. Die namenlose Hauptfigur hält es jedoch nicht mehr aus im Hotel und macht sich auf nach Westen, um an einem Dünenstrand zu gelangen, den sie in ihren Erinnerungsfetzen immer wieder gesehen hat. Eine abenteuerliche Reise voller abgedrehter Geschichten entspinnt sich, über die ich jedoch jetzt nicht weiter reden werde. Stattdessen kommen wir doch mal weg vom Plot und zu den literarischen Elementen, die dieses Buch so besonders machen. Der Text ist in 7 Teile gegliedert und in viele, teils nur einen Satz langen Absätze unterteilt, die jeweils die Gedanken, Zeit, Traum und Realitäts, in Anführungsstrichen, Sprünge recht nachvollziehbar eingliedern. Zumindest behält man so immer halbwegs einen guten Überblick über die Ereignisse. Kommen wir mal zur Hauptfigur. Die namenlose Ich-Erzählerin redet viel in Monologen und gibt den Lesenden eigentlich dauerhaft eine Wiedergabe ihrer emotionalen und durch die Veränderungen angepassten Wahrnehmung, die eine depressive, abgründige Stimmung erzeugt, die wiederum wunderbar das apokalyptische und dystopische Setting untermauern. Jedoch mutieren diese monologischen Allüren auch hin und wieder zu Schwafelei, was ich in diesem Fall jedoch seltsamerweise als positiv empfunden habe. Durch die Ich-Perspektive ist man natürlich an die Protagonistin gebunden, erfährt jedoch hin und wieder auch mal was über die anderen Figuren, die hier auf und wieder abtauchen, in recht unregelmäßigen Abständen. Diese haben meistens keinen besonders ausgefeilten Charakterbogen, tauchen jedoch immer mal wieder als Spiegelmotive an verschiedenen Stellen des Textes auf, um kryptische Hinweise zu erteilen und bei denen man sich mit zunehmendem Voranschreiten der Geschichte fragt, ob die überhaupt real sind oder nur als metaphorische Fata Morganas daherwabern. Diese Frage, ob es sich um einen Traum, Realität oder etwas dazwischen handelt, wird hier immer wieder in den Raum geworfen und wird auch von dem unerklärlichen und unlogischen Worldbuilding untermauert. Zum einen wohnen die Untoten in einem Hotel, das, zumindest hat es zu Beginn den Anschein, in einer in Anführungsstrichen normalen Stadt steht und die BewohnerInnen nichts von den Zombies wissen. Jedoch stellt sich nach und nach heraus, dass es sich um eine postapokalyptische Welt handelt, in der nur noch wenige lebendige Menschen existieren und diese sich gegen die Gefahr vor den Untoten verschanzt haben. Gegen Ende des Textes wird das Ganze dann noch etwas extremer und existenzialistischer. Diese gerade gegen Ende recht harte, kalte Welt hat mich immer mal wieder an Krachts R denken lassen. Auch verschiedene Spiegelmotive sind sich hier recht ähnlich. Wo ist denn da das Gekreische von dir, Maike?
Ich spiele das jetzt cool. Ich habe im Kopf habe ich schon okay. Die Fragen für nachher formuliert. Ja, okay, ich lasse dich jetzt erstmal ausreden, weil ich sehr höflich bin. Du kennst mich.
Na gut. Keine Überraschung hier.
Generell ist das Buch in einem lyrischen und zugleich teilweise stumpfen Ton geschrieben, der an einigen Stellen sogar etwas Prätentiöses mit sich bringt, was ich in diesem Fall auch nicht negativ meine. Komisch, ne? Immer sage ich Sachen, die irgendwie negativ klingen, aber nicht gemeint sind. Diese ausladenden und zum Teil etwas verworrenen Ausführungen sind gerade im Kontrast zu den zugrunde liegenden Setting des Zombie-Romans und den abenteuerlichen und völlig abgedrehten Road-Novel-Erlebnissen wirklich ungewöhnlich gut. Es ist in diesem Fall nicht ganz einfach, diese sprachlichen Elemente eloquent und deutlich zu vermitteln, deshalb habe ich hier mal einfach einen Beispielparagraphen. Es handelt sich um eine Szene, in der die Protagonistin gerade einen Mann getötet hat, um ihn zu essen. Ich verwende das Wort Fleisch nicht gerne, weil es zu grundlegend klingt, zu universell. Als ob er und ich Teil von etwas Größerem wären, Schauspieler in Rollen, die in dunkler Vorgeschichte entstanden sind und nun von anderen Schauspielern übernommen und bewohnt werden. Weder die Schauspieler noch die Rollen sind irgendwie vollständig oder verantwortlich für ihre Handlungen, so funktionieren Rituale. Sie befreien uns von Schuld, geben uns Trost, versetzen uns an einen derart weiten und unbeschreiblichen Kontext, dass wir ihn fast für Wahrheit halten, weil er so unpersönlich ist und so leicht herleitbar, weil es sich im Rahmen des für uns Begreifbaren bewegt. Halten wir einfach fest, dass ich sein Bein gegessen, seinen Fuß aber übrig gelassen habe, seine Knochen waren rosa-blau.
Bon Appetit.
Kulinarikland Papierstau-Podcast.
Es gibt immer wieder diese starken Kontraste, die der Text aufmacht und die es schwieriger machen, diesen Text zu greifen, jedoch auch eine Lebendigkeit, pun intended, erzeugen. Auch thematisch lässt sich der Text nicht lumpen. Ein zentrales Thema ist hier immer wieder die existenzphilosophische Frage: Was ist real? Was ist Traum? Was sind Erinnerungen? Kann ich mich nur damit als ich selbst identifizieren? Der Text spricht diese Fragen fast aggressiv direkt an die Lesenden und hinterfragt durchgehend seine eigene Existenz und Konsistenz. Diese einfache Antwort, die darauf gegeben wird, lautet: Manches ist real, was sich an sich schon ein Affront gegenüber jahrtausendelanger Auseinandersetzung mit der Frage, was bin ich, darstellt und genau deshalb auch so genial ist, weil es so eine einfache Antwort gibt. So. Diesen schweren philosophischen Themen stehen jedoch auch sehr reale, greifbarere Probleme gegenüber. Der Roman beschäftigt sich zum Beispiel häufig mit den Themen Einsamkeit, Trauerverarbeitung und Selbsterkenntnis. Immer wieder geht es auch um Religion, Idealismus und ausweglose Hoffnung. Die Themen sind mal mehr, mal weniger intensiv verarbeitet, erwecken jedoch nie den Eindruck, als wären sie mit Gewalt in den Text untergebracht. Generell hatten hier vor allem der Vibe, die fragwürdigen moralischen Entscheidungen und die mit Witz und einem kleinen bisschen Lederflickenärmel-Ästhetik daherkommende Sprache fasziniert. Also ich hatte sehr viel Spaß, muss ich ehrlich gestehen, obwohl es irgendwie so eine sehr seltsame Mischung ist aus stumpfer und prätentiöser Sprache, aus so Fantasy und doch irgendwie so sehr existenzphilosophischem, fand ich diese Mischung total geil gemacht, einfach weil sie zum einen was sehr ungewöhnlich ist, was ich so selten gelesen habe, und zum anderen, weil es einfach dieses Trash-Element Zombie nimmt und dann halt Fragen stellt, die man normalerweise eher bei anderer Art von Literatur erwarten würde, die in dieses Genre gar nicht reinpasst. Aber dieses Buch passt sowieso generell, finde ich, überhaupt in kein Genre. Also hier gibt es Träume, hier gibt es Realität, man weiß nie wirklich, was wechselt sich da gerade ab. Auch die Welt verändert sich immer mehr. Man fragt sich, ist man eigentlich die ganze Zeit nur bei der Protagonistin im Hirn? Ist sie überhaupt noch bei Bewusstsein, findet das alles also hier in einem Glastank mäßig statt? Es sind alles Fragen, die man sich stellt, die nicht vom Buch beantwortet werden, und das finde ich geil. Das hat mich verwirrt und das fand ich gut.
Robin, ich war ja gerade eben fasziniert, als du sagtest, dass du von den moralisch fragwürdigen Entscheidungen fasziniert warst. Weil ich habe bis zum Ende des Satzes auf das Verb gewartet und dachte, du sagst, das hätte dir gefallen. Das hätte ich noch besser gefunden. Traumhaft, geil. Ich finde, wir brauchen hier mehr Zombie-Romane, ganz ehrlich.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Habt ihr denn Fragen zum Buch?
Ja, los, Maike. Feuer frei. Du scharrst doch schon mit den Hufen.
Ja, also eigentlich würde ich ja jetzt gerne, einfach nur um der Contrarian zu sein, was komplett anderes fragen. Ne? Aber ich will ja eure Hoffnung nicht enttäuschen. Dann stelle ich halt eine Christian-Kracht-Frage. Es ist mir ein leichtes. Du hast eben davon gesprochen, dass sich das Buch teilweise an R erinnert hat. Insbesondere in den Spiegelmotiven. Über Krachts Spiegelmotive haben wir ja nun schon geistig mehrere Dissertationen verfasst. Aber dann führ das doch bitte mal hier aus, wie das hier bei den Spiegel-Zombies war.
Ja, das ist, diese Parallelen sind deswegen, also zum einen, weil das Buch erst, weil es es erst letzte Woche besprochen haben, aber auch diese Undurchdringlichkeit, die der Krachtroman eher mit sich bringt, dieses Realistische, was ja irgendwie sehr unrealistisch wirkt, und dann wieder diese Fantasy-Welt, die auf ihre Art recht menschlich oder menschlicher wirkt als die Realität. Das haben wir hier auch an einigen Stellen, diese untote Welt, die ja die Realität theoretisch in dieser Sekunde darstellt, diese apokalyptische Welt, wird hier auch eher, ja, als Hindernis gesehen sozusagen. Also es ist ein eher losgelöster Roman, der sich vor allem viel mit den philosophischen und existenziellen Fragen beschäftigt, die diese Protagonistin und auch die anderen Figuren umgreifen. Und zum anderen wird es irgendwann relativ, na, fiebertraummäßig, wo es dann fast schon über diese Fantasy-Welt von R hinausgeht, wo es dann wirklich, also wo die dann anfangen, so kryptische Sachen von sich zu geben. Auch diese Krähe, die sie sich da in diesen Brustkorb einbandagiert hat, die gibt dann immer nur so drei Wörter von sich und redet halt theoretisch auch mit ihr, oder ob sie sich das einbildet oder nicht. Also diese Spiegelmotive auch, dass sie immer mal wieder Figuren trifft, denen auch ein Gliedmaß fehlt und die da jeweils anders drauf reagieren, und das kommt immer und immer wieder hier vor. Auch Gemälde spielen übrigens eine Rolle, da habe ich dann auch wieder an R gedacht. Also man kann die Parallelen schon sehen, also sie sind gar nicht so weit hergeholt. Denn natürlich kann man gegen die Spiegelmotive von einem Kracht nichts sagen, also das ist natürlich nochmal eine andere Liga, aber ich fand, Anne de Marken hat das hier wirklich toll eingegliedert, so dass man eben sich ganz oft diese Motive immer mal wieder sieht und eben die auch im Kontext des Romans relativ viel Sinn machen und eben auch, naja, diese gewisse unterschwellige Stimmung nochmal unterstützen.
Ja, sehr cool, sehr cool. Zombies ist ja auch so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, aber so wie das klingt,
das
so wie
und auch außerhalb meiner Komfortzone,
möchte ich vielleicht noch dazu sagen, auch außerhalb meiner Lebensrealität. Aber so wie du es gerade geschildert hast, scheint es ja wirklich ein Zombie-Buch zu sein, was den gängigen Klischees eben nicht entspricht, sondern sich da auf ganz neue
Pfade begibt. Ich passe jetzt hier wirklich auf jedes Wort auf. Also, Kontraste ganz viel, kam gerade schon bei deiner Besprechung raus und auch im Roman selbst. Kannst du da noch mal so ein paar mehr Beispiele nennen, wie diese Kontraste genau aussehen und wo die sich so wohl finden? Also auf welchen Ebenen oder in, ja, wie die so umgesetzt sind?
Ja, da sage ich total gerne was zu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass gerade die Welt und auch die Innensicht der Protagonistin sich mit dieser Welt überhaupt gar nicht übereinstimmt. Das sieht man in der Sprache auch. Dann hat man ja gerade gesehen, ne, dass man dann erst, da gibt es dann erst so eine Ausführung irgendwie, wie das moralisch gesehen wird mit dem Fleisch und wie sie das einordnet und warum sie sich selbst dann moralisch davon lösen kann mit dieser Ritualgeschichte. Und dann einfach hinterher sagt, ja, aber ich habe sein Bein aufgegessen und sein Knochen war rosa-blau. Und diese Stumpfheit, dieses zum einen relativ deepen und da wo dann wirklich viel über so philosophische Dinge gesprochen wird und dann wieder dieses stumpf deskriptive, das sieht man in der Sprache schon, das hat man aber auch in ganz, ganz vielen Motiven, die hier vorkommen. Einige Sachen sind total schillernd. Da kommt dann auf einmal eine Stadt, wo dann so völlig komische Leute rumlaufen und dann wiederum geht sie aus dieser Stadt raus oder wird irgendwie befreit und dann ist alles karg und leer und in ihr drin sind aber ganz viele Gefühle und diese Kontraste, davon lebt eben dieser Roman, dass es ganz, ganz viel immer mit dieser Außenwelt und dieser Innenwelt spielt, wie die Gefühle, die Außenwelt teilweise auch, ich würde sogar sagen, bedingen. Also ich glaube auch, dass die Protagonistin über die Zeit immer trauriger, die wird immer trauriger und immer mehr von diesem Hunger, den sie in sich selber fühlt, merkt sie, dass das Schmerz ist und dementsprechend verändert sich auch die Welt und wird schmerzerfüllter oder beziehungsweise leerer halt, um sich dann dieser Stimmung irgendwie anzupassen und das fand ich ganz interessant gemacht, dass diese beiden Ebenen aufeinander reagieren.
Ja, sehr cool. Kurze Rückfrage oder kurze Nachfrage nochmal zur Plot-Ebene. Wird denn auch gesagt, warum sie nur das Bein isst und den Fuß übrig lässt?
Nee.
Aha. Ja. Weiß doch nicht, was gut ist, ganz ehrlich.
So viel darf man da nicht hinterfragen, glaube ich.
Okay.
Ja, aber ich kann es nur empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn ihr das selber lesen wollt. Es ist auch relativ kurz mit 151 Seiten. Ist wert für immer und dann ist es vorbei von Andemarken. Erschienen bei unseren guten FreundInnen von Surkamp. 23 Euro in der wirklich wunderschönen Hardcover-Variante, die ich nur empfehlen kann. Richtig schönes Trashcover. Oder für 19,99 Euro als digitale Version. Übrigens in einer Übersetzung von Clemens J. Setz. So, damit sind wir schon beim letzten Buch dieser Folge, aber last but not least, sagt man ja so schön. Annika, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe hier zum Abschluss jetzt noch ein Debüt dabei, hatten wir heute noch gar nicht. Und zwar Schweben von Amira Ben Saud. Und auch wenn das jetzt das erste Debüt hier dieser Folge ist, hat es dennoch, wie ich finde, ziemlich viele Parallelen zu den beiden Büchern, die wir jetzt gerade schon vorgestellt haben. Ich erzähle erstmal so ein bisschen, worum es hier geht und vor allem, wer ist Amira Ben Saud? Eine österreichische Schriftstellerin, die klassische Philologie, Kunstgeschichte und Komparatistik in Wien studiert hat. Sie war Chefredakteurin des Popkulturmagazins The Gap und Kulturredakteurin beim Standard und hat jetzt also mit Schweben ihren ersten Roman vorgelegt. Es handelte sich hier um einen dystopischen Roman, der in der Zukunft spielt und zwar in der Zukunft, in der Klimakollaps mit allen Folgen bereits eingetreten ist. Es gab also bereits die immer größer werdende Hitze, die zu Fluchtbewegung und Kriegen geführt hat. Das ist alles schon vorbei und in der Realität, in der Zeit des Romans leben jetzt also die verbliebenen Menschen. Die Menschheit hat sich halt durch den Kollaps und die Kriege so ein bisschen dezimiert und die Menschen, die jetzt noch übrig sind, die leben in sogenannten Siedlungen, die voneinander abgeschottet sind, denn man hat sich überlegt, kleine Einheiten sind besser als die permanente Verbundenheit, die in der Vorwelt zu Chaos geführt hat. Diese Siedlungen bleiben also wirklich unter sich. Die sind eigentlich nur durch den Transport der jeweiligen Waren verbunden, die in den einzelnen Siedlungen schwerpunktmäßig hergestellt werden. Ansonsten findet kein weiterer Austausch statt. Denn die jeweilige Siedlung darf nicht verlassen werden, beziehungsweise sollte man aus einer Siedlung ausbrechen und versuchen, in eine andere einzutreten, wird man schon bei diesem Versuch getötet. Abgesehen davon ist aber Gewalt in dieser Welt verboten und es gibt auch noch so ein paar andere Regeln. Das Streben nach mehr ist ebenso unerwünscht wie das Anhäufen von Wissen über die Welt davor oder die Welt da draußen. Das heißt also, die Vergangenheit, also unsere Gegenwart mit ihren fliegenden Maschinen und klugen Geräten, wirkt in dieser Welt so ein bisschen wie Science Fiction.
Und in dieser Welt lebt unsere namenlose Protagonistin, die jobbedingt, so möchte ich es mal formulieren, ihren eigenen Namen vergessen hat. Denn sie verwirklicht sogenannte Begegnungen. Das heißt, sie kann gemietet werden, um andere Frauen zu ersetzen und so eine bereits beendete Beziehung weiter am Leben zu erhalten. Und zwar mit allen Höhen, vor allem aber mit allen Tiefen. Das heißt, unsere Protagonistin schlüpft in die Rolle der jeweils gebuchten Frau, die Ex-Frau oder Ex-Freundin oder vielleicht die Tochter und verkörpert alle damit verbundenen Abhängigkeiten dieser Beziehung. Es geht also nicht darum, irgendeine Beziehung zu einem bislang vermissten Happy End zu führen, sondern halt diese Abhängigkeiten, die zugefügten und die erlebten Schmerzen möglichst authentisch darzustellen. Und im Roman wird unsere Protagonistin von Gil angeheuert, für den sie seine Ex-Frau Emma darstellen soll. Doch die eigentlich erfahrene und professionelle Protagonistin gerät bei diesem Job ganz schnell an ihre Grenzen. Denn zum einen scheint Emma gar nicht so weit weg zu sein wie gedacht. Und nachdem der Job, der immer so ein bisschen zeitlich befristet ist, bis maximal ein halbes Jahr eigentlich erledigt ist, möchte Gil die Beziehung, die Begegnung mit der Protagonistin in echt weiterführen. Und gleichzeitig gerät auch das Leben um sie herum an seine Grenzen. Denn Juri, ein Freund der Protagonistin, entdeckt auf einmal Anomalien, die nicht sein dürfen und die schließlich nicht nur die Siedlung, sondern auch das ganze System bedrohen. So viel erstmal zum Plot. Wie das Ganze endet, wird natürlich aus Spoilergründen nicht verraten, aber ich glaube, ihr habt so einen ganz guten Eindruck, wo dieser Roman spielt und vor allem, worum es hier geht. Das ist erzählt in 4 großen Teilen. Die sind wiederum unterteilt in 61 meist recht kurze Kapitel, die alle aus der Sicht der Protagonistin erzählt werden. Dazu gibt es dann noch ein Vorwort und ein Nachspiel aus einer eher autorialen Perspektive. Das ist sprachlich sehr schön, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich war auch gerne im Kopf dieser Protagonistin. Durch ihre Augen lernen wir diese fremde und gleichzeitig merkwürdig vertraute Welt kennen. Wir erfahren auch, wie die Protagonistin zu diesem ungewöhnlichen Job kam, so viel sei verraten. Auch das ist schon traumatisch genug. Und natürlich ist dieser Plot sehr faszinierend. Sowohl das Spiel mit den Identitäten und den Machtverhältnissen, nicht nur in den toxischen Beziehungen, die hier wiederbelebt werden und vor allem auch inwiefern immer beide Seiten einer solchen Beziehung diese auch beeinflussen. Sondern es geht hier natürlich auch um Identität und Macht des Systems. Das erinnert natürlich an Autokratien wie die DDR oder die UdSSR, Stichwort das Abgeschottetsein, antifaschistischer Schutzwall oder dieses System ohne Gewalt, wie es ja auch in der Sowjetunion offiziell keine Morde gab. Haha. Wir haben auch andere Punkte, die an so eine Volksgemeinschaft, Solidargemeinschaft erinnern, sei es diese Läden für den grundsätzlichen Bedarf oder halt auch dieser Transport von Waren zwischen den Siedlungen. Interessanter Aspekt ist auch, wie hier die Jugend betrachtet wird. Also die Jugendlichen sind hier für den Grenzschutz zuständig. Das sind diejenigen, die notfalls Flüchtende erschießen oder eliminieren soll oder halt Ankommende. Es sind aber auch genau diese Jugendlichen, die als erstes aufbegehren. Sei es, dass sie Gewalt doch im Geheimen ausüben oder sei es, dass sie als Erste die Anomalien dieser Welt, die sich auftun, erkennen und auch nutzen. So weit, so gut. So ein kleiner Wermutstropfen bei mir bei dem Roman ist, dass das wirklich 3 sehr, sehr große Themen sind. Zum einen natürlich diese Begegnung, diese Identität, zum anderen dieses System selbst und dann als drittes großes Thema die Auswirkungen der Klimakrise, die ja diese Welt hier überhaupt erst hervorgebracht werden. Das war mir ein bisschen zu viel für gerade mal knappe 190 Seiten. Also da bleibt gerade im Bereich Klima, bleiben da so ein bisschen die Gedankenansätze hinten zurück. Das hat mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Mag vielleicht daran liegen, dass dieser Roman auch ursprünglich als Kurzgeschichte gedacht war, dann aber den Rahmen gesprengt hat. Jetzt ist so ein bisschen so ein Mittelding aber rausgekommen, das vielleicht durchaus noch ein bisschen länger oder ausführlicher an der einen oder anderen Stelle hätte sein dürfen für einen vollends befriedigenden Roman. Nichtsdestotrotz, ein interessantes, vielleicht leicht überambitioniertes Debüt, sehr schön geschrieben mit vielen faszinierenden Ideen. Amira Ben Saoud hat gesagt, sie wollte ein Buch schreiben, das LeserInnen nicht kalt lässt und das hat sie hier auf jeden Fall erreicht. So viel kann man, glaube ich, sagen, aber das ist ja jetzt hier erstmal nur meine Meinung, denn ich habe den großen Luxus, dass Robin und Maike beide mitgelesen haben und deswegen frage ich euch jetzt, Wie hat euch denn Schweben, das Debüt von Amira Ben Saoud, gefallen, ihr Lieben?
Also ich fand's ganz geil, sag ich ganz ehrlich. Mich hat's sehr gut unterhalten. Ich fand, du hast natürlich absolut recht mit den thematischen Ausführbarkeiten, nenne ich es mal einfach, ne? Das ist ja wirklich wenig, also nicht so viel verarbeitet. Also ich finde gerade dieses Mimikry, über das viel geredet wird, die Protagonistin, die sich dann eben in die Leben von anderen hineinversetzt, die ja auch wirklich, das ist ja ihr Beruf, ihre Berufung, könnte man es eher nennen, die das ja auch sehr, sehr ernst nimmt, dieses ganze Geschäft, und teilweise auch sich ja in Situationen begibt, die unfassbar gefährlich für sie selber sind. Das fand ich noch am besten ausgearbeitet, weil man ja eben diesen Identitätsstruggle, den sie selber hat, eben ja auch relativ gut im Text wieder erkennt. Und ich finde, der wurde auch tatsächlich ja recht nachvollziehbar eingegliedert, sodass sie eben teilweise auch gar nicht mehr selber weiß, wie sie überhaupt noch reagieren soll, weil sie eigentlich ja nur noch ein Konglomerat aus, ja, wie nenne ich das mal, aus ein Konglomerat aus eben den Frauen ist, die sie dann halt dargestellt hat und auch selber gar nicht mehr weiß wirklich, was sie interessiert. Dann haben wir eben auch diese Liebesgeschichte mit diesem Juri, der ja auch irgendwie irgendwo mit drin steckt, nenne ich es einfach mal, der auch sie viel mehr mag, als sie ihn, und das bringt sie auch wieder wie zur Verzweiflung. Also es ist ja ein Roman, der mit sehr, sehr vielen Emotionen irgendwie daherkommt, aber ich muss halt auch sagen, also er hat mich gut unterhalten. Ich fand aber auch, dass man da durchaus an einigen Aspekten hätte noch arbeiten können, gerade so an dieser Charakterisierung von diesem Juri, der dann gegen Ende dann doch irgendwie relativ schnell verschwindet, und also es so ein paar Verknüpfungspunkte, so thematische Knüpfungspunkte oder teilweise auch Plot-Knüpfungspunkte, fand ich, sind hier manchmal so ein bisschen off-pacing gewesen, also dass man dann schon dachte, okay, warum passiert das jetzt gerade? Warum verschwindet diese Charakter genau jetzt irgendwie, wo es spannend wird? Andererseits unterstreicht das natürlich auch so ein bisschen diesen dystopischen, ja, ich nenne es mal autokratischen Charakter, der dahinter steckt von so einem System, die ja auch alle nicht wirklich wissen, wie dieses System funktioniert. Also da ist es ja dann irgendwie auch so relativ typisch dystopisch wieder. Aber ich muss sagen, ich fand es deswegen relativ spannend, weil mich die Charaktere interessiert haben. Ich wollte wissen, wie das dann mit dieser Gil-Geschichte weiterging. Also ich fand es recht unterhaltsam, muss aber auch sagen, dass es zumindest thematisch gesehen ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Aber ich fand sprachlich eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde, die Emotionen kommen gut rüber und ich finde, die Charaktere haben durchaus Tiefe.
Ja, ja. Vielleicht ganz kurz ergänzend, ich habe ja gerade eben auch eingangs gesagt, ich habe da einige Parallelen auch zu den anderen Büchern erkannt, und gerade eben, als du dein Zombie-Buch vorgestellt hast, Robin, da hast du ja auch nochmal gesagt, dieses Realität, Traum, das ist ja auch so ein Thema, was hier immer so ein bisschen mitschwingt, ne? Was nehme ich wahr, was sehe ich, kann ich meinen eigenen Wahrnehmungen überhaupt noch trauen, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ergänzend, das ist auch ein so ein Thema, was hier leider ja noch ein bisschen mehr hätte ausgearbeitet werden können, das vielleicht nur nochmal so zur Ergänzung, kann ich dir da voll und ganz zustimmen. Maike, was hast du?
Also ich gebe euch recht, das liest sich wirklich gut weg. Ich habe mich da keine Sekunde gelangweilt. Allerdings, Annika, du hast natürlich auch recht, es ist überambitioniert. Auch deine Punkte kann ich unterschreiben, Robin. Es ist zu stark ideenbasiert und kommt dann manchmal in der Ausführung nicht hinterher. Also alleine schon, dass das gesamte Setting quasi nach dem Klimawandel ist. Der Klimawandel spielt dann eigentlich keine Rolle. Es hat keinerlei konsequente Auswirkungen auf das Setting. Also, dass wir jetzt wirklich die Atmosphäre wahrnehmen können, die da nach dem Klimawandel herrscht, abgesehen von dem autoritären Staat. Ich habe parallel das Hörbuch gehört, gut, das ist jetzt große Fußstapfen, von Cormac McCarthy's The Road, wo man ja nicht unbedingt den Klimakollaps hat, aber einen kompletten gesellschaftlichen Kollaps. Und das, da sieht man halt, Stichwort Asche, 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 was man eigentlich mit Setting so machen kann, wenn man sagt, wir sind jetzt in der Apokalypse oder so. Und das ist hier mehr so eine Behauptung, dass das eine Welt nach dem Klimawandel ist, was sich aber dann in der Atmosphäre und in den Beschreibungen der Natur nicht wirklich vermittelt. Das andere ist, dass sehr stark Verweise zu anderen Büchern vorkommen, was an sich überhaupt nicht schlimm ist, die aber nicht genug weitergeführt werden. Also was mich sehr stark interessiert hat, ist das Thema Kontrolle. Also wir haben ja die Kontrolle durch diesen autoritären Staat, das System, wie es hier auch heißt. Und wir haben die Kontrolle in der toxischen Beziehung, die unsere Protagonistin führt. Und wo ja auch sehr komplexe Gedanken enthalten sind, darüber, warum sie sich, die sich ja der eigenen Identität vollkommen entledigt hat und nur noch eine Hülle ist, die andere Rollen spielt, warum sie sich also diesem Mann, der gewalttätig ist, psychisch und physisch, unterwirft, weil sie natürlich versucht, diese innere Leere durch irgendwas zu füllen. Dieses Kontrollthema, interessant, aber am Ende vom Tag bleibt das hinter seinen Möglichkeiten zurück. Also man liest das und man denkt natürlich bei einem Staat, der die Gewalt verbietet, erstmal an A Clockwork Orange, weil die Gewalt einfach menschlich ist. Man denkt an Fight Club, bei einigen Szenen, wo dann Menschen sich heimlich treffen und sich im Wald, keine Ahnung, warum es den noch gibt, auf die Nase hauen. Man denkt natürlich auch an die Liebe zur Zeit des Malstädter Kindes von Clemens Setz. Die Autorin selbst sagt, sie war auch von Marlene Haushofers Die Wand inspiriert. Merkt man auch sehr stark. Also viele gute Ideen, liest sich fluffig weg, könnte aber noch weiter denken, als es das tut, dann wäre es noch spannender und noch besser, finde ich.
Ja, auch da wieder wunderbar zusammengefasst, schließe ich mich an. Vielleicht auch noch ganz kurz zur Ergänzung, damit ihr da draußen das vielleicht auch so ein bisschen besser versteht, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, was wir meinen, dass hier so der Klimawandel so ein bisschen hinten runterfällt. Also es wird an einigen Stellen mal erwähnt, dass es halt kühler ist jetzt in der Welt, in der das dort spielt. Und Maike, du hast ja auch gerade noch mal auf den Wald angesprochen. Also die Vegetation scheint sich auch geändert zu haben. Die finden da an einer Szene einen Baum im Wald an einer ganz bestimmten Stelle, den es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Also kann man sich jetzt denken, was das irgendein Gewächs, irgendein Baum, der jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Tundra wächst, sondern vielleicht eher im Regenwald, also jetzt mal ganz platt gesagt, wird dann aber eher so als eine der ersten Anomalien im System weg erklärt. Ne? Also das vielleicht mal, um das ein bisschen so einzuordnen. Und das war es dann halt auch schon größtenteils mit dem Klimathema. Von daher denke ich, habt ihr das beide jetzt auch noch mal ganz gut zusammengefasst, würde ich genauso unterschreiben. Nichtsdestotrotz, lest mal rein. Mir hat's oder uns allen dreien hat's Spaß gemacht zu lesen mit den bereits benannten Abstrichen, würde ich sagen.
Ja. Ja. Sehr schön zusammengefasst, ja. Dann erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, wo und für wie viel sie sich dieses Buch besorgen können, Annika.
Das mache ich total gerne. Schweben, der Titel wird dann übrigens auch noch im Roman erklärt, von Amira Ben Saud, ist erschienen bei unseren guten Freundinnen im Sollnay Verlag. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Softcover kostet 23 € und das keimfreie E-Book bekommt ihr für 16,99 €.
Sehr, sehr schön. Damit sind wir leider schon am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, Leute, nicht
wir
verzagen.
Wir kommen ja wieder.
Genau, genau. Yay, so ist es. In zwei Wochen sind wir wieder da.
Und wir haben ein Interview mit Paitim Statovci noch im Gepäck. Wahnsinn.
Ja, crazy, ja. Crazy. Aber mit einer regulären Folge melden wir uns dann in zwei Wochen wieder. Haben wir natürlich wieder drei tolle Neuerscheinungen. Statovci-Interview hast du ja gerade schon erwähnt, Maike. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, liebe Leute, gehabt euch wohl, lest was Gutes. Bleibt bitte gesund und bleibt natürlich auch bitte so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.